Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Drei völlig unterschiedliche Frauen, die wenig verbindet, außer Mutterliebe, die sie nie erfahren haben. Dazu ein junger, eingeschränkter Mann und all das in einem grauen Haus am Dorfrand. Das ist in etwa das Setting von Unser Ole, so heißt der neue Roman der vielfach ausgezeichneten Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Und ich freue mich schon sehr, gleich mit ihr über dieses herzzerreißende Buch zu sprechen. Irgendwo in der Pampa steht ein rauputzgrauer Würfel mit schieferfarbenem Eternitdach und verwildertem Garten. Das Dach ein gleichschenkliges Dreieck, darin vier Fensterquadrate, genau wie beim Haus vom Nikolaus. Darin spielt der neue Roman von Katja Lange-Müller, Unser Ole, ein hinreißend erzähltes, ergreifendes Kammerspiel voller Abgründe. Und ich freue mich, dass Katja Lange-Müller jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag oder kann man noch guten Morgen
ja,
sagen?
Ja, ja, ist noch morgen. Auch. Schön, dass Sie da sind. Sie waren ja in den letzten Wochen für den PEN in der ostdeutschen Provinz unterwegs. Da gab es so eine Diskussionsreihe, über die haben wir auch berichtet. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Wenn Sie da so über Land gefahren sind, sehen Sie da solche Nikolaushäuser oder in welcher Landschaft steht das?
Also ich war im Eichsfeld, im Heilbad Heiligenstadt. Das ist gleich zweimal heilig eigentlich und das entspricht auch sozusagen den Tatsachen. Das Eichsfeld ist eben von jeher eine kreuzkatholische Ecke und da hat die AfD auch nicht den dicksten Rahmen abgeschöpft. Ich glaube, da waren die nur bei 7% oder so. Und eigentlich musste man die Eichsfelder, jedenfalls jene, die dort erschienen sind, nicht weiter agitieren, aber darum ging es auch gar nicht. Wir haben auf dem Podium nur sehr kurz gesprochen und ein paar Themen angerissen. Also Gendern, Ukraine-Krieg, Wohnungssituation, also so die Sachen. Also da müsste man Gendern eigentlich jetzt an dritter Stelle nennen, die, egal welcher politischen Gesinnung die Menschen sind, alle umtreiben, weil sie mehr oder weniger existenziell sind. Darüber haben dann die Leute vor allem auch miteinander gesprochen und sich ausreden lassen. Das war sehr bemerkenswert. Mhm.
Aber ist das so eine Gegend, wo Unser Ole spielen könnte oder ist das eher
nee,
so eine Universal?
Unser Ole ist näher am Speckgürtel. Mhm. Also das ist schon noch Rand Berlin, Speckgürtel, ich würde mal sagen an der Peripherie des Speckgürtels.
Und da leben ja drei Frauen, also abwechselnd. Ich versuche mal, die vorzustellen. Da ist Elvira, der gehört das Haus. Sie war mal Bauzeichnerin für den VEB Ernst Thälmann. Die kümmert sich um den Enkel Ole. Das ist so ein hünenhafter, glatzköpfiger Autist, der eigentlich nur in seinem Zimmer lebt. Und dann zieht auf einmal Ida zu ihr, die als Seniorenmodel jobbt und ihre Wohnung in der Stadt verliert und von Elvira aufgenommen wird. Und dann später Richtig. Kommt noch die Manuela dazu. Das ist die Mutter von Ole, die aber sich nie für dieses Kind interessiert hat. Wie bitte sind Sie auf dieses Trio gekommen?
Ja, also Ole ist nicht glatzköpfig, der war das als Baby. Jetzt hat er so ein paar blonde Flusen auf der Birne.
Ich stelle mir den, glaube ich, so vor.
Aber jetzt hat er so ein paar, besonders viele Haare hat er auch als Erwachsener nicht. Jetzt hat er so ein paar Fusseln auf der Rübe, das ist aber wichtig für dieses Bild, wo sich die Ida, also die zugezogene Schönheitskönigin, die übrigens, und das hat mir natürlich heimlich Spaß gemacht, dass die Westfrau, die alte Westfrau, bei der Ostfrau unterkriecht, weil man ja im Osten irgendwie von jeher irgendwie doch auch, wenn man auch sonst nichts hat, Immobilien hat man, also eigene kleine Häuser, die die Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern da in den Sand gesetzt haben. Und dieses Haus vom Nikolaus, das ist so ein klassisches Umsiedlerhaus, wie die eben aussahen, ohne Keller, nicht sehr groß, aber zwei Stockwerke. Ja, so ein Haus ist das. Und wie bin ich darauf gekommen? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe das schon kurz vor Beginn der Corona-Zeit habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Und dass das irgendwie so düster ist und dass so auch so die Einsamkeit darin eine Rolle spielt, das hat sicherlich damit zu tun, dass das atmosphärisch in dieser Weise aufgeladen ist. Die drei Frauen sind wirklich Mischwesen, aber die sich aus vielen zusammensetzen, aus Charakteren, die ich irgendwie kenne. Man lernt ja im Laufe seines langen Lebens, also bei mir dauert das jetzt schon ein paar Jahrzehnte, doch verschiedene Menschen kennen. Es sind wirklich, es sind Mutanten oder Mutationen aus fiktionalem, Gesehenem, Gehörtem. So setzt sich dann irgendwann ist so eine Figur da und dann fängt die auch an, so ein Eigenleben zu entwickeln und dann kann man eigentlich nur noch der Figur folgen. Das ist bereits nach 30 Seiten der Fall, dass sich so eine Figur irgendwie zusammengebacken hat und dann genau weiß, was sie kann, was sie nicht kann, was sie will, was sie nicht will. Da kann man dann als Autorin oder Autor nur noch hinterherlaufen und sich von der Figur durch den Roman ziehen lassen. Aber wichtig war mir natürlich die Art der Verlogenheit dieser Frauen. Also eine Verlogenheit, die auch eine Selbstrechtfertigung beinhaltet. Lügner sind ja überhaupt nur dann gut, wenn sie ihre eigenen Lügen glauben. Ja, nur dann sind sie überzeugend und mitreißend. Und bei den dreien ist das aber mehr oder weniger gebrochen. Also sowohl Ida als auch diese Elvira, deren Lebenslügengewebe hat, weil die schon alt sind, einige Löcher und Risse, ganz anders bei Manuela, die also irgendwie ja auch so eine Nichtsnutzin ist, irgendwie schon lange irgendwie Arbeitslosengeld 3. Die ganze Geschichte spielt so ungefähr im Jahre 2013. Das ist wichtig, weil es spielt im Winter. Und ich musste ein Jahr finden, in dem es noch ordentlich geschneit hat, weil Schnee in diesem Buch eine Rolle spielt. Also ich musste so viel beachten und auch recherchieren. Und bei dieser Manuela, die einfach jünger ist, die ist so um die 40, eher 45, deren Lebenslügengewebe ist noch ziemlich intakt und wird auch noch angereichert, je öfter sie die Geschichte erzählt, wie ihre Mutter, die böse Hexe, ihr irgendwie das Kind weggenommen hat, diesen Ole nämlich, weil die Elvira, die Mutter von Manuela, gerne einen Jungen gehabt hätte und sie hat nun, also die Mutter von Ole hat nun endlich einen Jungen zustande gebracht. Leider ist der kognitiv behindert.
Aber das ist ja auch das, was diese ganzen Figuren verbindet, dass sie alle Mütter haben, die eigentlich
genauso
ablehnen.
Ist es.
Auch der
genauso
Ole wird ja nicht geliebt. Ist das so ein bisschen auch so ein, ja, ich dachte, das ist ja auch so ein roter Faden, der sich
das
durch ihr
Werk
zieht.
Das ist der rote Faden und das war auch das, was mich an der Geschichte am meisten interessiert hat. Ich hatte selber kein besonders gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber ich habe im Leben natürlich ganz oft Frauen getroffen, die Frauen meiner Generation, die jetzt so um die 70 sind, bisschen jünger, bisschen älter, die, und das also in Deutschland, nicht etwa in Indien oder in Pakistan oder in China, die mir erzählt haben, dass ihre Mütter lieber Jungs gehabt hätten und dass sie das alle auch gespürt haben oder zu spüren bekamen. Eine hieß Isolde und die hieß so, weil eine Norddeutsche, weil ihre Mutter hat sie so genannt, weil Isolde ein Junge werden. Isolde.
Oh, naja. Das ja, ist auch wieder also, ein schönes Sprachspiel eigentlich.
Ja,
davon
eben. Und das hat mir eine Frau erzählt, so kurz vor der Corona-Zeit, die ich gar nicht weiter kannte, in einem Zug. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn die so verspätet sind. Die Leute fangen an zu erzählen, weil sie sich mit ihren Handys und Laptops anfangen zu langweilen. Und die hat mir diese Geschichte erzählt und da habe ich dann gewusst, irgendwie muss ich daraus mal was machen.
Aber damit spielen Sie ja auch schon. Im Prolog sagen Sie, diese Geschichte ist nicht erfunden, auch nicht frei. Ist das auch so ein bisschen so ein Tritt in den Hintern von dieser ganzen Autofiktional-Debatte?
Absolut, das ist es. Das ist mein persönlicher Witz.
Das dachte ich.
Keine andere Geschichte ist so weit von mir und meinen eigenen Erlebnissen entfernt wie diese. Also die... Im Grunde genommen ist das eine Geschichte, so eine Ole-Figur während der Corona-Zeit, da sah man solche Oles schon.
Sie sind eine gute Beobachterin, oder? Ich dachte
ja,
auch diese
schon.
Ida, die sieht man auch.
Klar. Und da ich ja im Wedding lebe, das ist ja nun nicht so richtig dreschick da. Und auch die Bewohnerschaft ist eher speziell, ich passe da sehr gut hin. Fallen mir natürlich irgendwie andere Menschen ins Auge, wie wenn ich in Dahlem lebte oder so, falls mir da überhaupt noch jemand begegnen würde. Und das war auch wichtig. Ich habe einfach gewusst, ich muss zu diesen drei Frauen muss ich irgendeine Gegenfigur haben. Und dann während der Corona-Zeit gab es immer die Spielplätze, als sie dann wieder geöffnet waren und zugänglich. Sobald es dann wirklich ein bisschen dunkel wurde und die Kinder weg waren, kam da so ein schwerfälliger, bärenhafter Mensch, irgendwie ein relativ junger Mann noch. Also ich glaube, äußerlich habe ich den so ein bisschen vor Augen gehabt, als ich die Ole-Figur entwarf und setzte sich so auf die Kante einer Bank auf so einem Spielplatz und saß da, vielleicht 10 Minuten. Und der hatte so eine Aura um sich, das war völlig klar, dass man den nicht ansprechen soll oder dass er darauf überhaupt nicht den geringsten Wert legt. Also er hatte nichts Gefährliches oder Bedrohliches, aber auf jeden Fall sowas Hermetisches um sich herum. Und ich habe schon gedacht, also der ist, was immer er auch sonst noch ist, aber autistisch ist er ganz bestimmt.
Ne? Aber das sind ja auch alles so Figuren in diesem Buch, die einem jetzt nicht direkt so mal, sage ich mal, ans Herz wachsen. Das sind eher Unsympathen, vor allem diese Manuela. Aber irgendwie auch rührend oder tragisch. Ich habe mich gefragt, wie halten Sie das denn beim Schreiben aus, so lang mit denen zusammen zu sein?
Das war mir wichtig. Das sind Sozialautistinnen für mich, diese Frauen. Und mir war wichtig, dass die, obwohl Ole eigentlich der Autist ist und der kognitiv Behinderte, dass die sozusagen auf ihre Art nicht weniger behindert sind und nicht und wahrscheinlich noch stärker sozialautistisch.
Und der Ole.
Und trotzdem natürlich gibt es Gründe für diese seelischen Deformationen. Und die sind viel interessanter.
Und bei Ole war ich mir auch gar nicht so sicher, ob der vielleicht nur so tut.
Auf jeden Fall. Also da ist man sich auch nie sicher. Ich habe ja lange in der Psychiatrie gearbeitet, erst in der Charité und dann in Herzberge. Und ich hatte auch mit so kognitiv beeinträchtigten Kindern zu tun, eine Zeit lang, nicht allzu lange. Die meiste Zeit war ich auf der Geropsychiatrie. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Also die Trisomie 21 Kinder, die sind alle fröhlich und zugewandt. Und dann gibt es eben diese anderen. Und wenn es zu Konflikten kam, dann passierte das, weil diese autistischen und irgendwie hermetisch nicht mit ihrer Umwelt kommunizierenden Kinder, denen ging diese plappernde Fröhlichkeit unheimlich auf die Nerven.
Jetzt ist das
und die Art, wie sie sich aber dann trotzdem mit den anderen einließen oder beschäftigten, die hat mich ganz oft vermuten lassen, dass das alles nur über den Daumen gepeilt ist, dass man so ein IQ zwischen 30 und 40 oder zwischen 40 und 60 irgendwie im Kindesalter noch gar nicht festlegen kann und dass das überhaupt, glaube ich, überhaupt nur so ein, möglicherweise auch nur so ein geschätzter Wert ist. Wie die das ermitteln, ist mir bis heute schleierhaft. Aber bei Ole habe ich natürlich meinen geneigten Leserinnen, wenn ich vermute, das ist eher ein Buch, was Frauen lesen werden, denn Männer, mal sehen, wie sich's entwickelt. Jedenfalls habe ich denen das natürlich nahelegen wollen, dass Ole möglicherweise ganz mehr könnte und mehr reflektiert, als seine Großmutter ihm das zugetraut hat. Und diese Ida, die ihn ja beobachtet, die bleibt ja übrig, die vermutet das auch.
Und ich meine, jetzt haben wir das so dargestellt, als ob das lauter unsympathische Figuren seltsam sind. Aber man liest es wahnsinnig gern, weil sie einfach das so toll beschreiben. Sie haben ja eine einmalige Sprache, die extrem auf den Punkt ist und konzentriert. Sie haben das mal Brühwürfelprinzip in einer Poetikvorlesung genannt. Wie ist da das Rezept, um da am Ende so einen tollen Brühwürfel rauszukriegen?
Immer wieder Abstand, viel streichen, aber ohne dass man sozusagen dabei ein Loch ins Gewebe reißt. Das ist schon, man muss sich schon sehr konzentrieren. Ich schreibe jede Seite bestimmt 3-4 Mal. und ändere immer wieder, auch in fertig geschriebenen Büchern. Ich könnte, theoretisch könnte ich mein Leben lang an ein und derselben Erzählung schreiben. Aber irgendwann habe ich mir diesen Beckett-Satz neben den Computer geklebt. Es lohnt sich nicht, den Wörtern den Prozess zu machen. Sie sind nicht leerer als ihr Inhalt. Und zu den Frauen, die, ich wollte ja, dass die sozusagen eine Entwicklungschance haben. Also diese Ida mutiert ja irgendwie von der faulen ehemaligen Schönheitskönigin, die nicht hält, was sie Elvira versprochen hat und heimlich zur Dorfkosmetikerin geht. Und dann kommt eben diese Erbin, die Tochter von Elvira ins Haus, diese Manuela, und die Ida entwickelt sich irgendwie, ja, fast zur Dienstmagd, weil sie natürlich ungeheure Angst hat, aus diesem Haus nun auch noch rauszufliegen. Die hat echt existenzielle Angst, wenn sie sich nicht unentbehrlich macht bei dieser Erbin, dass sie dann auf die Straße fliegt und nichts mehr findet. Und das mit dem Modeln läuft ja auch nicht mehr so gut. Und die war mal sehr schön und eine Pionierin, das ist auch noch wichtig, glaube ich, eine Pionierin der Brustimplantation. Also
genau,
eine,
die will sie ja auch mit ins Grab nehmen. Aber genau, mehr verraten die will wir ihre jetzt Silikon, nicht.
Ihre Silikonbrüste mit ins Grab nehmen.
Genau, mehr verraten wir jetzt nicht. Jetzt sollen
mehr
die Leute mal sagen, wenn
wir
mal lesen
nicht,
sie unbedingt.
Braucht ja niemand mehr das Buch zu lesen.
Das wollen
das
wir
machen wir
jetzt.
Gleich als Hörspiel weiter genau. Und das wollen wir nicht.
Genau. Gut. Also unbedingt lesen, unser Ole von Katja Lange-Müller. Vielen Dank, Frau Lange-Müller, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch
ich
in Deutschland.
Ich bedanke mich, dass ich mich äußern konnte. Danke.
Bitteschön. Und der Roman Unser Ole, der ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich heiße Judith Kuckart, bin das, was andere Schriftstellerinnen nennen, mache aber auch viel Theater und komme ursprünglich vom Tanz. Und habe auch gerade selber ein Buch geschrieben, heißt Die Welt zwischen den Nachrichten. Und bis in diese Welt zwischen den Nachrichten hinein hat mich ein ganz anderes Buch begleitet. Das heißt, Das Mädchen mit den grünen Augen von Edna O'Brien. Das habe ich in der kleinen Stadt, aus der ich komme, Rand-Ruhrgebiet, habe ich das gefunden, als ich zum ersten Mal den Schritt machte von der Kinderbibliothek, wo man die kleine Hexe zerfleddert ausleihen konnte, rüber in die Erwachsenenbibliothek. Dort war der Bodenbelag nicht mehr rot, sondern grün. Und ich habe in den Regalen geguckt und habe ehrlich gesagt, habe ich mir ein Buch ausgesucht, weil ich das Cover schön fand und weil drauf stand Das Mädchen mit den grünen Augen und weil meine Mutter grüne Augen hatte. Und dann habe ich das Buch mitgenommen. Und das hat mich genau am richtigen Punkt meines Lebens getroffen. Also ich muss irgendwie 14 oder so gewesen sein. In einer sehr engen Beziehung mit einem gleichaltrigen Mädchen. In dem Buch wird beschrieben, eine sehr enge Beziehung mit einem gleichaltrigen Mädchen. Also die beiden sind sehr abenteuerlustig und suchen ihren Weg raus aus der kleinen Stadt, rein ins Leben. Jetzt ist es mehr atmosphärisch, die Erinnerung, und überhaupt nicht mehr Plot, aber ich glaube, da gibt es die Liebe zu einem Mann. Also es wird ein Dreiecksverhältnis. In der Zeit hatten diese Freundin und ich uns gleichzeitig verliebt in einen Mann, der in unserem kleinen Ort einen Film machte über das Buch von Franz Josef Degenhardt, Zündschnüre. Und ich habe vorgesprochen für diesen Film. Und was an dem Buch so toll ist, ist, glaube ich, wirklich, dass gar nicht so entscheidend ist, wie der Plot war, sondern die Entwicklung, die die Mädchen gemeinsam genommen haben, auch die schmerzhafte Entwicklung und dass mich das Buch bis heute atmosphärisch begleitet.
Judith Kuckart über ein Buch ihres Lebens, Das Mädchen mit den grünen Augen von Edna O'Brien, 1972 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt, heute als Taschenbuch im Atlantik Verlag erhältlich für 10 Euro. Und Judith Kuckart selbst war ja erst mit ihrem neuen Roman Die Welt zwischen den Nachrichten bei uns in der Lesart zu Gast. Und das komplette Interview mit ihr finden Sie in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Italien ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse und da gibt es unglaublich viel Lesestoff zu entdecken, aber nicht nur Neuerscheinungen, sondern auch Wiederentdeckungen. Dazu gehört zum Beispiel das Werk der Sizilianerin Maria Messina, das die Friedenauer Presse jetzt aus der Versenkung holt. Band 1 heißt Das Haus in der Gasse und Rainer Moritz hat es für uns gelesen. Herr Moritz, bevor wir über diesen Roman sprechen, wer ist denn eigentlich diese Autorin, die da in Vergessenheit geraten ist?
Ja, sie ist zum Glück eine Autorin gewesen, die nicht immer vergessen war, die Erfolge hatte, dann aber sozusagen auch aufgrund einer Erkrankung in diese berühmte Vergessenheit geraten ist. Sie ist 1887 in Palermo geboren, hat dann bis Ende der 20er Jahre ein relativ umfangreiches Werk, ein Dutzend Erzählbände und Romane vorgelegt, die viel Beachtung auch außerhalb Italiens gefunden haben. Und dann, ich habe es gerade angedeutet, ist sie an Multiple Sklerose erkrankt, ist verstummt, hat nichts mehr publiziert. 1944 ist sie gestorben. Und wie das so ist, wenn jemand ein Jahrzehnt lang nichts mehr publiziert, dann gerät sie in Vergessenheit und dann hat nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich niemand mehr von Maria Messina etwas wissen wollen. Und dann, das sind ja manchmal die Wunder des Literaturbetriebs, braucht es Kolleginnen und Kollegen, die an diese Autorin wieder erinnert haben. Und das war Leonardo Sciascia, selber ein sehr bekannter italienischer Autor, der in den 80er Jahren auf sie aufmerksam gemacht hat. Dann sind ihre Bücher wieder aufgelegt worden und auch damals schon nach Deutschland gekommen.
Und ist denn jetzt dieses Das Haus in der Gasse eine gute Wahl, um mal diese Autorin ein bisschen bekannter zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Werk, das 1921 erschienen ist. Ein schmaler Roman, der das Nachwort nicht eingerechnet, gerade mal 180 Seiten hat in dieser Ausgabe der Friedenauer Presse. Es ist ein Roman, der diese Qualitäten der Autorin sofort zeigt, diese Fähigkeit, sich einzufühlen in Szenerien. Das erinnert manchmal ein bisschen an impressionistische Prosa des Ferdinand Jäckel, an Tschechow und Turgenev darf man vielleicht auch denken. Also all diese Qualitäten, die diese Autorin hat, sich auf ihre Figuren genau einzulassen und vor allem die Abhängigkeiten, die Abgründe dieser Figuren und der Welten, in denen sie leben, aufzuzeigen, das kann Maria Messina sehr, sehr gut und das kann man in diesem Roman alles sehen.
Na, jetzt müssen Sie aber mal verraten, worum es eigentlich geht. Was ist das für eine Geschichte voller Abgründe und Abhängigkeiten?
Ja, das ist ein düsteres Szenario, das sie entwickelt. Wir haben einen Haushalt, da sind drei Menschen zusammen, die Kinder nicht mit eingerechnet, eine verhängnisvolle Ménage à trois, wenn man so will. Und das setzt ein mit einer Szene, eine Frau näht, das ist Nicolina und die wohnt in diesem Haus zusammen mit ihrer Schwester Antoinetta. Und diese Antoinetta hat vor einiger Zeit einen Mann geheiratet, Don Lucio, der als Verwalter arbeitet und als Geldantreiber etwas undurchsichtige Geschäfte hat. Und Don Lucio hat zu seinem Glück nur etwas gefehlt, eine Frau, die er finden kann. Er hat dann bei einem Gemeindesekretär, mit dem er zusammengearbeitet hat, diese Antoinetta gefunden. Wie es im Buch heißt, ein Mädchen ganz nach seinem Geschmack, ein fügsames, sanftes Wesen, das formbar war wie frischer Lehm. Und diese Antoinetta hatte zu Recht Angst vor dieser Ehe und hat dann ihren Mann gebeten, dass doch Nicolina, ihre Schwester, mit einziehen darf. Das sollte vorübergehend sein, hat sich dann aber über Jahre hinweggezogen. Also wir haben diese merkwürdige Konstellation, Don Lucio, ein Patriarch ganz alter Schule, seine verängstigte Frau und Nicolina, die eigentlich, weil Antoinetta kümmert sich um das kranke Kind, Alessio, ein Sohn, der auch eine wichtige Rolle spielt in diesem Buch. Und Nicolina muss die Hausarbeit richten und muss vor allem alles tun, damit es Don Lucio schön und bequem hat.
Das klingt ja furchtbar, also ein richtiges Gruselszenario unterdrückter Frauen.
Ja, das ist es. Erinnert ein bisschen, fast zur gleichen Zeit in den 20ern hat Julien Green seine ersten Romane geschrieben, der Franzose, Adrienne Mesurat beispielsweise. Und auch da, Green ist dafür ja auch ein Spezialist, gibt es solche ja wirklich einschüchternde Szenarien, wo man schon Angst hat, überhaupt den Fuß in diesen Roman zu setzen. Aber das ist natürlich gerade dazu beklemmend und allmählich bekommt der Roman auch eine noch düstere Note. Wie gesagt, Nicolina muss Don Lucio alles anreichen, was er braucht. Sie muss ihm die Pfeife abends reichen, ein Zitronenwasser und sie muss vor allem seine Kopfhaut massieren. Viel Haare hat er nicht mehr und man merkt an dieser Stelle, als Nicolina dem wollüstig aufschnaubenden Don Lucio die Kopfhaut massiert, da wird mehr folgen und dann wird, das ist sehr geschickt angedeutet, kommt es zu einer Vergewaltigung. Letztlich Nicolina muss sich dem Herrn beugen und das gibt natürlich dem Roman auch eine ganz andere Wendung.
Und ist das denn auch so mit Andeutungen geschrieben oder was macht so den Reiz dieser Autorin von ihrem Stil her aus?
Ja, das hat keinen anklagenden Ton. Man muss als Leserin, als Leser sich das zusammenreimen, weil sie deutet an, sie beschreibt ganz nüchtern, aber gerade diese Massage der Kopfhaut, diese sehr, sehr eindrückliche, auch sehr skurrile Szene, zeigt natürlich genau, was dahinter steckt. Das heißt, wir lernen diese Abhängigkeiten allein durch die Schilderung kennen. Das ist kein Roman, der direkt Vorwürfe formuliert, der massiv sozialkritisch vorgeht, sondern das ist ein Roman, der sich darauf beschränkt, und das tut er sehr gut, diese einzelnen Szenen en Detail zu beschreiben und dadurch den Leserinnen und Lesern deutlich macht, hier droht etwas Verhängnisvolles. Es wird dann auch noch zu einem, das will ich nur andeuten, zu einem Showdown kommen. Alessio, der Sohn, wird dann irgendwann rebellieren. Er merkt, dass die Frauen unterdrückt werden. Er versucht, sie anzustacheln. Ihr müsst euch wehren. Und das nimmt dann mit diesem Sohn leider auch ein furchtbares Ende.
Also gut, dass diese Autorin endlich mal gewürdigt wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine große Entdeckung. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Bände, die die Friedenauer Presse vorlegen wird. Und es ist vor allem, das ist ja manchmal hochinteressant, jetzt offensichtlich die richtige Zeit gekommen, um Maria Messina neu zu entdecken, auch in Deutschland.
Rainer Moritz über den Roman Das Haus in der Gasse von Maria Messina, aus dem Italienischen übersetzt von Ute Lipka und erschienen bei der Friedenauer Presse für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Poesie aus der Stadt, Gespräch in Gedichten. So lautete der Titel der ersten Stuttgarter Lyriknacht. 20 Jahre später hat sich der Radius der eingeladenen LyrikerInnen deutlich erweitert. Aber das Stuttgarter Gespräch in Gedichten wird weiter ausgiebig gefeiert. Unter anderem mit Lütfiye Güzel, Alexandru Bulut und Shafak Saricek.
Ich muss schreiben. Ohne Schreiben geht's nicht. Und wenn ich schreibe, dann es ist schon irgendwie eine intensivere Art des Lebens. Eine existenzielle Erfahrung auch. Also so ein bisschen wie Ingeborg Bachmann sagt, dass sie quasi nur existiert, wenn sie schreibt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ich verstehe ihre Position mehr. Also es ist mehr als nur ein Hobby, mehr auch nur als eine Leidenschaft. Es ist auch eine Art von Wahrheit.
Wer durch die Dichtung angeregt seine eigene Stimme finden möchte, kann das direkt im Anschluss tun, in einer Lyrikwerkstatt am Samstag. Die Stuttgarter Lyriknacht, morgen Abend am Neckarufer in der Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt. Eckart Nickel war Teil des popliterarischen Quintetts Tristesse Royale, hat mit Christian Krach die Literaturzeitung Der Freund rausgegeben, kurz ist einer dieser intellektuellen Popnerds alter Schule. So wie Lambert und Esra, die Protagonisten in Nickels neuem Roman. Der spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die beiden ihre WG zu einer Festung ausgebaut haben. Gegen die Empfindungslosigkeit, die von der Menschheit Besitz ergriffen hat, seit ein allumfassender weißer Lärm sie einlullt.
Der vielleicht überraschendste Nebeneffekt des weißen Lärms bestand darin, dass durch die übertünten negativen Affekte bald auch sämtliche Glücksgefühle wie Begeisterung und Euphorie verschwanden, sodass, im Geräuschjargon gesprochen, nur noch Mitteltöne in einem begrenzten Spektrum überhaupt übrig geblieben waren.
Handgemachte Musik gegen akustische Gleichschaltung. Eckart Nickel stellt seinen neuen Roman Punk vor. Morgen Abend in der Villa Metzler in Frankfurt am Main. Für kleine, große Comicfans ist der 8. September ein Feiertag. Zumindest in Berlin, wo bereits zum 5. Mal der Kinder-Comic-Tag zelebriert wird. Rund um den Comic-Kultladen Modern Graphics gibt es Zeichenworkshops, Live-Musik, die Ariol-Show und natürlich Lesungen von prominenten Comic-KünstlerInnen. Darunter Flix, Aisha Franz und Patrick Wirbeleit.
Ich glaube, dass ich nicht so richtig erwachsen geworden bin, wie so viele von uns. Ich adressiere beim Schreiben einfach immer mein inneres Kind. Ja? Und das ist noch so ungefähr 8 Jahre alt.
Der kostenfreie Kinder-Comic-Tag in Berlin. Am Sonntag ab 10 Uhr im Comicladen Modern Graphics und dem benachbarten Doc 11.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Heute Abend wird das Literaturfestival Berlin eröffnet unter dem Motto Strange New World, also seltsame neue Welt. Und das hat sich auch die ruandische Schriftstellerin Beata Umubie-Meres als Titel für ihre Eröffnungsrede gewählt. Rund 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern werden bis zum 14. September in Berlin zu Gast sein. Und wer das alles ist, worum es gehen soll, das hat zum ersten Mal Lavinia Frey verantwortet. Und trotz Eröffnungsstress hat sie es zu uns geschafft. Das ist toll. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Sie haben ja bereits das Literaturfestival letztes Jahr übernommen. Da war ja wahrscheinlich ziemlich viel schon geplant, also für Ihr eigenes jetzt. Was konnten Sie da noch machen? Was haben Sie noch untergebracht in dieser Ausgabe?
Also in der letzten Ausgabe war es so, dass insbesondere auch Simone Schröder, die Programmleiterin, ein großes Programm kuratiert hatte und auch Ulrich Schreiber. Wir haben dann so eine Art Zweiteilung gemacht. Ulrich Schreiber ist der ehemalige Direktor des Festivals. Das der erste Teil war noch so unter der Ägide von Herrn Schreiber und der zweite Teil insbesondere von Simone Schröder und dem Team. Und dann ich habe mich auch sehr stark eingebracht und wir haben sehr stark verdichtet und fokussiert, so dass wir insbesondere für unsere Besucherinnen und Besucher einfach viel klarer lesbar sind, man sich besser orientieren kann. Und so haben wir, glaube ich, ein sehr dichtes und sehr erfolgreiches Festival hinbekommen.
Und wie sind Sie zu dem Motto gekommen? Also es liegt ja irgendwie nah, aber was meinen Sie damit?
Strange New World bezeichnet so ein bisschen die Situation, dass wir ja in einer irrsinnigen Beschleunigung von Veränderungen, Krisen, überlagernden Krisen sind und dass die Zukunft schon da ist, bevor wir die Gegenwart überhaupt verstanden haben. Und das Motto haben wir gemeinsam mit unserem Curator in Residence, ich würde sagen, wirklich erarbeitet, weil wir einfach bei der Sichtung von ganz, ganz viel Literatur und das Sprechen über Themen, was wir sehr intensiv gemacht haben mit Helo Nabila, unserem Curator in Residence.
Der macht quasi den künstlerischen Teil, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sage ich gleich noch einen Punkt dazu. Haben wir festgestellt, dass dieses Thema sich bei sehr vielen Werken, wie soll ich sagen, durchschimmert oder durchdrückt. Und Helon Habila, wenn ich dazu gleich noch was sagen soll, genau, als Curator in Residence, das ist ein neues kuratorisches Konzept, weil bisher war die Frage der Internationalität, was ja Teil des Namens ist, insbesondere darauf ausgerichtet, dass großartige, hochqualitative, internationale, zeitgenössische Literatur eingeladen wird. Und wir haben jetzt aber die Frage, wer macht das eigentlich? Wer entscheidet das eigentlich? Da haben wir die Internationalität an den Anfang gesetzt, so dass eine auch international besetzte Auswahlkommission jedes Jahr ein Curator in Residence, einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin internationaler Art beruft oder wählt. Und dieses Jahr war es eben Helon Habila und er hat drei Sachen mit uns gemacht. Wir haben sehr intensiv zusammen gearbeitet, weil dieser andere Blick aufs Kuratieren, seine Fragen, seine, was ihm wichtig war, das sollte wirklich als eine Intervention ins Team reingehen. Dann hat er ein eigenes Programm kuratiert und eben wir haben dann gemeinsam dieses Festivalthema erfunden.
Das heißt, es geht auch stark um die Kriege und Krisen und Bewegungen, die unsere Welt gerade so beschäftigen?
Ja, weil die Welt ist, wie sie ist, ist das tatsächlich, wenn man durchs Programm durchgeht, ein Thema, das immer wieder aufkommt. Aber es wird sehr unterschiedlich angegangen. Also wenn ich zum Beispiel einer von Helons Schriftstellerinnen, Vivi Ganeshanathan, Brotherless Night, die über den Krieg in Sri Lanka schreibt, ist das ganz anders, als wenn wir zum Beispiel Hamut Iskil haben, ein ugurischer Schriftsteller, der jetzt in den USA lebt und von Simone Schröder kuratiert wurde, der sein Memoir vorstellt, das beschreibt, und er ist Lyriker insbesondere, das beschreibt sein letztes Jahr in China beschreibt. Das ist eine ganz andere gesellschaftliche Situation, von der wir viel zu wenig Ahnung haben.
Also man kann die ganze Welt eigentlich bei Ihnen erleben und entdecken, aber reagieren Sie denn auch auf diese aktuellen Wahlergebnisse hier bei uns, auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen?
Ja, wir haben ein Panel, eine Diskussion, dass wir das Penn Berlin, mit dem wir auch letztes Jahr schon zusammengearbeitet haben, kuratiert hat. Und zwar ist die Frage, what if we were wrong, was haben wir falsch gemacht? Und was tun gegen die AfD? Und da sind aktive und nicht mehr aktive Politikerinnen aller Parteien dabei oder fast aller Parteien dabei, weil wir natürlich solche Themen, und ich meine, Penn Berlin ist eine Schriftstellervereinigung, auch mit aufnehmen.
Jetzt ist es ja so, dass sehr viel bekannte Namen da zu finden sind, auch wenn man durchs Programm guckt. Also zum Beispiel Mithu Sanyal kommt oder Daniel Schreiber, auch aus dem internationalen Bereich. Aber es gibt auch Namen, die habe ich jetzt noch nie gehört, das muss nichts heißen. Aber ist das auch die Idee, dass man hier auch viel entdecken können sollte bei diesem Festival?
Ja, unbedingt. Das ist ja die Chance, also das, was wir unserem Publikum und auch der Buchbranche bieten können. Es ist ein stark kuratiertes Festival. Das heißt, die Qualität, die schriftstellerische Qualität, Qualität steht immer an erster Stelle und die gibt es aber überall. Und die aufzusuchen, und das sind ja teilweise vielleicht hier nicht bekannte Leute, aber dort, wo sie herkommen, Stars, ja, und die uns hier bekannt zu machen, und wir haben auch einige Bücher, die noch nicht übersetzt sind, übersetzen wir dann die Lesestellen, die dann auf Deutsch von großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern vorgetragen werden, sodass wir wirklich auch ein literarisches Erlebnis haben.
Das heißt, ganz politisch gedacht, dieses Festival, aber trotzdem auch ein Festival der Literatur vor allem.
Unbedingt. Also es ist hauptsächlich ein Festival der Literatur. Aber in der Literatur ist halt das Politische auch enthalten, auch wenn es vielleicht nicht den Stempel drauf hat. Aber irgendwie ist er meistens trotzdem eine Haltung dabei. Und die Frage ist ja mehr, ich finde, Kunst muss gar nichts, Literatur muss gar nichts. Ist erstmal, Kunst ist komplett frei. Aber die Frage ist, der Lesenden, der Zuhörenden, was machen wir denn damit? Hören wir aufmerksam zu? Gibt es ein empathisches Zuhören, ein inspiriertes Zuhören, das uns dann wieder bewegt, anders zu handeln, weil wir vielleicht in den Figuren des Romans Menschen erkennen oder Menschlichkeit an sich erkennen, auf eine Art und Weise, die uns vielleicht auch noch fremd ist?
Vielen Dank, Lavinia Frey, für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und das Internationale Literaturfestival Berlin. Das wird heute Abend eröffnet und geht dann bis zum 14. September.